NDR Info. Echo des Tages.
Am zweiten Weihnachtstag mit diesen Themen. Russland veröffentlicht neue Militärdoktrin. Südostasien gedenkt des Tsunami von 2004. Und verspäteter Kinostart. The Interview amüsiert Amerika. Ich bin Imke Markgraf. Guten Abend. In Moskau dauert es bis zur weihnachtlichen Pause noch ein wenig. Immerhin ist es schon ziemlich kalt mit Minustemperaturen um 7 Grad. Im Kreml macht man sich derweil Gedanken um die Bedrohung des Landes aus Richtung Westen. Heute nun hat Russland seine Militärdoktrin neu gefasst. Will sagen, die Sicherheitslage wurde neu beschrieben. Markus Sambale hat nachgelesen.
Wo lauern Gefahren? Wo gibt es Bedrohungen? Wie soll Russland militärisch handeln? Das steht in der Militärdoktrin, einer grundsätzlichen Richtlinie, nach der Russland seine gesamte Verteidigungspolitik ausrichtet. Zuletzt wurde die Militärdoktrin 2010 verändert. Heute wurde in Moskau die neue Version veröffentlicht. Wie schon vor 4 Jahren wird die NATO darin weiterhin als mögliche militärische Gefahr für die Sicherheit Russlands genannt. Neu erwähnt wird, dass die NATO ihre Angriffskapazitäten erhöht habe. Die Militärdoktrin behält insgesamt ihren defensiven Charakter. Auch der Ukraine-Konflikt wird nicht ausdrücklich erwähnt. Es wurden aber einige Formulierungen verschärft. So wird neu gesagt, dass die USA mit einem weltumspannenden Angriffssystem innerhalb einer Stunde jeden Punkt der Erde mit konventionellen Waffen erreichen könnten. Außerdem wird in der Doktrin nicht mehr nur von Versuchen der Destabilisierung gesprochen, sondern von einer Destabilisierung in einigen Staaten, die Russland gefährden könne. Gemeint, aber nicht genannt, ist hier wohl auch der Ukraine-Konflikt. Im Konflikt in der Ostukraine gab es heute einen kleinen Fortschritt, und zwar beim Thema Gefangenenaustausch. Das wurde in Donetsk und Kiew bestätigt. Danach erklärte sich die ukrainische Regierung bereit, rund 220 Separatisten freizulassen, die Rebellen im Gegenzug 150 ukrainische Soldaten. In den vergangenen Monaten hatten beide Seiten schon öfter Gefangene ausgetauscht. Es sollen insgesamt schon mehrere hundert gewesen sein. Ansonsten geht es kaum voran zwischen der ukrainischen Regierung und den Vertretern der prorussischen Rebellen. Ein ursprünglich für heute geplantes Treffen in Minsk ist nicht zustande gekommen. Die Separatisten warfen der ukrainischen Regierung vor, auf neue Vorschläge nicht reagiert zu haben. Offenbar wollen die Beteiligten aber per Videokonferenz in Kontakt bleiben. Viele Streitpunkte sind weiterhin nicht geklärt, etwa die Frage einer verbindlichen Waffenstillstandslinie, von der dann beide Seiten ihr Kriegsgerät abziehen. Offen ist auch, wie man die Menschen in der Ostukraine besser versorgen und das zusammengebrochene Bankensystem dort wieder instand setzen will. Bei den Kämpfen zwischen ukrainischen Einheiten und Kämpfern der Separatisten sind nach UNO-Angaben seit April mehr als 4.600 Menschen getötet worden.
Staunend standen sie damals am Strand, Touristen wie Einheimische. Sie blickten aufs Meer und hatten keine Ahnung von dem, was wenige Augenblicke später über sie hereinbrechen sollte. Eine Welle so gewaltig, dass sie am Ende die Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt in den Tod gerissen haben sollte. 10 Jahre ist das jetzt her. Und seither kennt auch die deutsche Sprache ein neues Wort, Tsunami. Heute fanden zahlreiche Gedenkfeiern für die Opfer von damals statt. Bernd Muschborowska sprach in Indonesien mit einigen Angehörigen. Tsunami.
Wie an vielen anderen Orten rund um den Indischen Ozean wurde heute auch in Hambanota an der Südküste von Sri Lanka der Opfer des Tsunamis vor 10 Jahren gedacht. Rund 230.000 Menschen waren bei der Katastrophe ums Leben gekommen. Allein in Sri Lanka gab es mehr als 28.000 Tote, in Indien mehr als 16.000 und in Thailand mehr als 8.000, darunter auch viele Touristen. Heute, 10 Jahre später, sei man besser vorbereitet, sagte der Generaldirektor des Katastrophenkontrollzentrums von Sri Lanka, Gamini Hettiarichichi. Wir haben die Menschen geschult, wie man sich verhält in so einer Situation. Es werden regelmäßige Katastrophenübungen durchgeführt. Es wurden Komitees gebildet, die genau wissen, dass die Warnungen schnell weitergegeben werden müssen. Für den Indischen Ozean wurde ein aus verschiedenen Komponenten bestehendes Frühwarnsystem installiert, denn ein Erdbeben dieser Stärke könnte es jederzeit wiedergeben. Der Tsunami vor 10 Jahren war durch ein Beben der Stärke 9,3 vor der indonesischen Insel Sumatra ausgelöst worden. Entlang der Westküste von Sumatra verläuft eine tektonische Bruchstelle in der Erdkruste, an der sich die australische Platte und die Sunda-Platte übereinander schieben. Lalith Kandrepala, der Generaldirektor des Meteorologischen Instituts von Sri Lanka.
Today, after 10 years from the tragic tsunami event, Sri Lanka is more or less well prepared.
Heute ist Sri Lanka besser auf einen Tsunami vorbereitet. Das Meteorologische Institut ist mit dem Provider des Frühwarnsystems für den Indischen Ozean verbunden. Wir erhalten fortlaufend Meldungen über Erdbeben, und zwar innerhalb von 5 bis 10 Minuten, nachdem sie passieren. Auch im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu wurde heute der Opfer von damals gedacht. Vor allem viele Fischer hatten damals nicht nur ihre Angehörigen, sondern ihre gesamte Existenz verloren. Heute ist alles wieder normal, aber man weiß nie, wann wieder so etwas passiert. Obwohl sie hier riesige Felsbrocken ins Wasser gelegt haben, um die Wellen abzuhalten. Wir sind ganz schön mutig, dass wir weiter hier leben, denn auch damals kam das alles völlig überraschend. Deshalb sind so viele Menschen gestorben, vor allem kleine Kinder. Die meisten Opfer gab es vor 10 Jahren in Indonesien. Fast 170.000 starben in den Fluten und Trümmern. Für die Menschen in Aceh und anderen Provinzen auf der indonesischen Insel Sumatra, direkt am Epizentrum des Bebens, kam damals jede Warnung zu spät. In Bandar Aceh dankte heute der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla den Botschaftern und Repräsentanten aller Länder, die sich mit Spenden und Hilfe am Wiederaufbau beteiligt haben. Ich danke allen Botschaftern und den Menschen in der ganzen Welt für ihre Hilfe, die wir vor 10 Jahren und bis heute erhalten haben. Aceh könnte ohne diese Hilfe niemals wieder auf die Beine kommen. Allein die Deutschen spendeten damals fast 1 Milliarde Euro für die Katastrophenregionen rund um den Indischen Ozean. Die Bundesregierung stellte 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung und rund 500 Millionen für ein Wiederaufbauprogramm, das im Jahr 2009, 5 Jahre nach dem Tsunami, abgeschlossen war.
Bernd Muschborowska berichtete aus Südostasien. 10 Jahre danach sind Orte wie Phuket oder Khao Lak längst wieder Touristenziele geworden. Das kann auch gar nicht anders sein. Schließlich leben Malaysia, Thailand und auch Indonesien vom Tourismus. Holger Senzel ist nach Thailand gereist, nach Khao Lak, das damals komplett verwüstet worden war. Hier sein Kommentar.
Die Wellen des Indischen Ozeans brandeten an den gelben Sandstrand, während deutsche Überlebende in Khao Lak die Namen der Tsunami-Opfer verlasen. Viele Tränen flossen dabei, die Erinnerung schmerzte. Wenige Meter entfernt von der deutschen Gedenkfeier schwitzten Touristen in Bikinis und Badehosen auf ihren Liegestühlen und genossen den Weihnachtsurlaub in Thailand. Für diejenigen, die damals Ehepartner, Eltern oder Kinder verloren haben, sind die Wunden bis heute nicht verheilt. Für die anderen ist es bloß einer von vielen Gedenktagen für längst vergangene Katastrophen. Die Narben in den Seelen der Überlebenden sieht man ebenso wenig wie die äußerlichen Spuren der Katastrophe. Häuser und Hotels sind wieder aufgebaut, schöner und größer zum Teil. Musik dröhnt aus den Strandbars, Restaurants bieten auf Deutsch Thai-Food, Wiener Schnitzel und tatsächlich den besten Käsekuchen an. Es gibt Wechselstuben, Dschungeltouren und Baden mit Elefanten. Das pralle laute Leben einer thailändischen Touristenhochburg. Genau so wie vor 10 Jahren auch, als der Ozean sich zunächst zurückzog und dann in einer gigantischen Flutwelle alles mit sich riss. Menschen, Häuser, Autos, Schiffe. Eine Trümmerlandschaft hinterließ, aus der tatsächlich im Wortsinne wieder blühende Landschaften wurden. Das Leben geht weiter und es schert sich wenig um den Schmerz der Trauernden. 4.000 Menschen starben in Khao Lak. In anderen Ländern war die Opferzahl um ein Vielfaches höher. Aber was spielt das für eine Rolle? Eine der größten Naturkatastrophen seit Menschengedenken, 230.000 Tote, für die meisten Menschen eine abstrakte Zahl in den Nachrichten. Man bräuchte Monate, um alle Namen vorzulesen, ein ganzes Leben, um all die Schicksale zu erzählen. Von dem Rentner, der seine Frau in der Welle verlor und bis heute nie wieder sah, dem 15-Jährigen, dem die Trümmer die Beine zerfetzten, dem Gastwirt, der sein fortgespültes Restaurant wieder aufbaute und eine Leiter an die Palme im Garten lehnte, falls die Welle wiederkommt. Viel hat sich getan seit damals. Ein ausgeklügeltes Tsunami-Warnsystem wurde unter deutscher Leitung installiert, mit Sensoren auf dem Meeresboden und Schutzbunkern am Strand. Hätte es das damals auch schon gegeben, den Menschen an den Küsten wäre eine Stunde mehr Zeit geblieben zur Flucht. Tausende, Zehntausende, vielleicht noch mehr wären gerettet worden. Aber die Natur bleibt unberechenbar. Und trotz aller moderner Technik sind bei einem Tsunami 2010 vor Sumatra hunderte Menschen ums Leben gekommen. Weil das Beben zu nah an der Küste war und die Vorwarnzeit damit zu kurz. Wir werden auch künftig tödliche Folgen von Naturkatastrophen nicht verhindern können. Und gerade die heutigen Trauerfeiern von Christen, Hindus und Moslems zeigen, dass das stets Menschheitskatastrophen sind, auch wenn wir in Deutschland keine Vulkane und Erdbeben haben. Also, was lehrt uns dieser Tsunami an diesem Jahrestag? Solidarität, sicher, vor allem aber Demut.
Holger Senzel kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Auf Kritik reagiert der türkische Staatsapparat meist nervös und auch sehr schnell. So hat ein 16-Jähriger 2 Tage in Gewahrsam verbringen müssen, weil er angeblich Präsident Tayyip Erdogan beleidigt hatte. Dass in der Türkei selbst Minderjährige mit Inhaftierung rechnen müssen, ist neu. Doch jetzt kann der Jugendliche erst einmal aufatmen, denn er wurde aus der Haft entlassen. Katrin Erdmann aus Istanbul.
Ein Gericht in der zentraltürkischen Stadt Konya hat die Freilassung des Jugendlichen heute angeordnet. Zuvor hatten sich Dutzende Anwälte für den Minderjährigen eingesetzt. Viele Medien hatten über die Festnahme berichtet. Der 16-Jährige hatte auf einer Kundgebung den amtierenden Präsidenten Erdogan unter anderem als Kopf aller Korrupten im Land angeprangert. Einen Tag später hatten ihn Polizisten direkt aus der Schule abgeführt. Die linke Oppositionspartei CHP hatte mit Spott auf die Festnahme reagiert. Während die Korrupten ihr beschlagnahmtes Geld zurückbekämen, müssten jene, die die Wahrheit sagen, in den Knast, hieß es. Auch wenn der Jugendliche letztlich nur 2 Tage inhaftiert war. Der Vorwurf der Präsidentenbeleidigung besteht weiter. Das Verfahren gegen ihn wurde noch nicht eingestellt.
Jetzt läuft sie doch im Kino, die Politkomödie The Interview. Darin geht es um 2 Journalisten, die zu Agenten werden, als die CIA sie beauftragt, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un umzubringen. Verstehen Sie Spaß, könnte der Film auch heißen. Schließlich erinnert er ein bisschen an den guten alten Billy Wilder mit 1, 2, 3. 1962 hat das funktioniert mit der Polit-Satire mitten im alten Kalten Krieg. The Interview, das sonst vielleicht gar kein Kassenschlager geworden wäre, lockte jetzt zur Kinopremiere 1000 Amerikaner eben in die Kinos. Wolfgang Stuffelesser war in Los Angeles dabei.
Keine besonderen Vorkommnisse. Das ist, wenn man die Vorgeschichte dieses Kinostarts betrachtet, eine gute Nachricht. Schließlich hatten Hacker Kinogängern gedroht, es könne im Zusammenhang mit The Interview Terroranschläge ähnlich wie beim 11. September 2001 geben. Die sind zum Glück ausgeblieben. Die gut 300 Kinos, in denen der Film anlief, waren gut besucht. Und das Außergewöhnlichste war wohl noch ein spontaner Kurzauftritt von Regisseur und Hauptdarsteller Seth Rogen mit seinem Co-Regisseur Evan Goldberg bei einer der ersten Vorstellungen kurz nach Mitternacht in Los Angeles. Rogen dankte dem Kinobetreiber und den Zuschauern, die zu nächtlicher Stunde gekommen waren. Ohne sie sei das alles nicht möglich, sagte er, garniert mit einem Kraftausdruck. Die Sicherheitsvorkehrungen waren insgesamt eher gering. Nur selten waren Polizisten zu sehen. Das US-Heimatschutzministerium hatte schon vorige Woche gesagt, es gebe keine glaubhaften Bedrohungen. Der Kinostart war wohl auch deshalb nicht mehr ganz so spannend, weil The Interview schon seit Heiligabend auch online zu sehen ist. Ganz legal gegen Gebühr, allerdings nur für Nutzer mit amerikanischer Internetadresse. So konnten sich viele gemütlich zu Hause ein Bild davon machen, ob der Film die große Medienaufmerksamkeit verdient hat. Die Reaktionen auf Plattformen wie Twitter oder Facebook reichten von Begeisterung bis Ekel. Aber auch das ist bei Filmen von und mit Seth Rogen nichts Neues. Gleich mehrere Nutzer witzelten auf Twitter, man habe es nun offenbar ausgerechnet Kim Jong-un zu verdanken, dass erstmals ein größerer Hollywood-Film gleichzeitig im Kino und online gestartet ist.
Während wir Europäer uns in diesen Tagen meist den Bauch vollschlagen und in Gedanken die vergangenen 12 Monate Revue passieren lassen, haben die Menschen in China bis zum großen Neujahrsfest im Februar noch ein wenig Zeit. Doch die politische Führung in Peking hat ihren Kalender schon ein wenig dem Westen angepasst und so zieht man auch dort Bilanz, wie 2014 war für die Chinesen und vor allem für den autokratischen Staatspräsidenten Xi.
2014 begann mit einem Prozess gegen Xu Zhiyong, einen bekannten Bürgerrechtler, der sich für Wanderarbeiter und mehr Transparenz eingesetzt hatte. Als er zu 4 Jahren Haft verurteilt wurde, gab es noch lautstarke Proteste vor dem Gericht in Peking. Doch seitdem ist es still geworden unter Chinas Aktivisten. Denn der Prozess gegen Xu markierte nicht nur den Jahresanfang, sondern auch den Trend 2014. Staats- und Parteichef Xi Jinping lässt seine Kritiker mundtot machen. In den letzten 12 Monaten wurden laut Amnesty International 200 Bürgerrechtler und kritische Anwälte festgenommen, mehr als in den Jahren zuvor. Viele haben jetzt Angst. Alle Anwälte machen sich Sorgen, ich auch, sagt Mo Xiaoping, Chinas bekanntester Menschenrechtsanwalt. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass du aus irgendeinem zufälligen Grund festgenommen wirst. Mos Kollege Pute Chiang, die Journalistin Gao Yu, der uigurische Wissenschaftler Ilham Totti. Die Liste der Festnahmen ist lang. Zugleich versprach die kommunistische Führung mehr Rechtsstaatlichkeit. Erstmals wurde die traditionelle Herbstsitzung des Zentralkomitees dem Thema gewidmet. Doch mit der Idee einer unabhängigen Justiz habe das nichts zu tun, sagt Jean-Pierre Cabestan von der Baptist University in Hongkong. Es gibt die deutliche Bereitschaft der kommunistischen Partei, die Herrschaft mit oder durch das Gesetz zu verbessern, aber unter dem Einparteiensystem. Sie glauben, dass das geht, und sie wollen weiter gegen Leute vorgehen, die das Einparteiensystem in Frage stellen, die Demokratie, Checks and Balances wollen, alles, was die KP als westliche Demokratie bezeichnet. Westlichen Demokratievorstellungen hat Xi Jinping auch 2014 eine klare Absage erteilt. Den demonstrierenden Studenten in Hongkong etwa machte er keinerlei Zugeständnisse. Denn für Demokratie sieht Xi keine Notwendigkeit. Er betont Chinas Sonderstellung als sozialistisches und konfuzianisch geprägtes Land. Er ist kein Führer mit modernen Gedankenansätzen, sagt der Historiker Zhang Lifan. Er denkt eher traditionell und wendet sich der traditionellen chinesischen Kultur zu. Was wir von ihm hören, erinnert an kaiserliche Herrschaftsmethoden. Als kaiserlicher Präsident hat Xi 2014 seine Macht weiter konsolidiert, unter anderem mit seinem harten Vorgehen gegen die Korruption. Bei der Bevölkerung kommt das gut an. Die Moral in der Gesellschaft hat sich deutlich verbessert, sagt diese Frau. Er hat versprochen, Tiger und Fliegen zur Strecke zu bringen. Das macht Mut. Ich habe jetzt Hoffnung. Der größte Tiger, der frühere Sicherheitschef Zhou Yongkang, einst einer der mächtigsten Männer der Volksrepublik. Doch spektakuläre Festnahmen könnten die Ursachen der Korruption nicht beseitigen, sagen Experten. Dazu bräuchte es eine freie Presse, eine unabhängige Justiz. Aber mehr Zivilgesellschaft, weniger Partei, das hat es 2014 nicht gegeben. Nur im Wirtschafts- und Finanzbereich lässt Peking etwas mehr Offenheit zu. Politisch dagegen wurde die Zensur weiter verschärft. Die Zügel angezogen.
Ruth Kirchner war das aus Peking für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Fast wie eine Weihnachtsgeschichte klingt das. Da hat eine junge Frau auf der Flucht von Nigeria nach Europa ein Kind zur Welt gebracht. Die Frau ist eine von 1300 Flüchtlingen, die es über die Weihnachtstage geschafft haben, nach Italien zu kommen. Die meisten der Flüchtlinge stammen aus Eritrea oder Syrien. Der syrische Bürgerkrieg hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen mittlerweile rund 3,3 Millionen Menschen vertrieben. Erste Anlaufstation auf dem Landweg ist der Libanon. Björn Blaschke hat dort eine Familie aus Syrien getroffen.
Hamra, die altehrwürdige Flaniermeile im Westen von Libanons Hauptstadt Beirut. Schmuck- und Uhrengeschäfte, Kleiderboutiquen und Banken, Cafés, Bars und Restaurants. Auf der Hamra zeigt sich, wer etwas auf sich hält, zu Fuß, auf dem schweren Motorrad oder im teuren Auto. Nur 100 Meter von der Hamra entfernt ein anderes Bild. Mehrstöckige Wohnhäuser und an einer Stelle auf einem unbebauten, schmalen Grundstück rund um einen knorrigen Baum ein paar verrostete Autowracks. Dazwischen ein Bretterverschlag, der von oben bis unten mit Plastiktüten und Plastikplanen überzogen ist. Der Kunststoff soll Schutz vor dem Regen bieten, der in dieser Jahreszeit mitunter recht heftig auf Beirut herabprasselt. Die Bewohner der Hütte, Abu Jalil, seine Frau und ihre gemeinsamen drei Kinder. Das jüngste, ein Mädchen, 2 Monate alt. Vor einem Vierteljahr kamen sie aus Syrien nach Libanon. Auf einem wackeligen Plastikstuhl unter dem knorrigen Baum sitzend, berichtet der 57-jährige Familienvater Abu Jalil. Die Familie stammt aus Homs, ein Ort, der zeitweilig Hauptstadt der syrischen Revolution genannt wurde. Deshalb auch belagerten Homs monatelang Einheiten des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, lieferten sich einen Kleinkrieg mit Kämpfern der Freien Syrischen Armee und Al-Qaidas. Es starben viele, sagt Abu Jalil, auch vor Hunger, weil schließlich durch den Belagerungsring keine Nahrung mehr nach Homs hineinkam. Weißt du, fragt Abu Jalil, weißt du, was das heißt? Hast du jemals Mädchen Gras essen sehen oder Ratten? Im vergangenen Mai verließen die Assad-Gegner Homs, die syrischen Regierungseinheiten übernahmen die Macht. Doch Abu Jalil, dessen Haus während der Kämpfe von einer Rakete zerstört worden war, stand vor dem Nichts, entschied sich nach Libanon zu fliehen. In der Hauptstadt Beirut hat er Freunde, die ihm ermöglichten, auf dem unbebauten, schmalen Grundstück einen Bretterverschlag zusammenzuzimmern. Seine Freunde spendeten ihm auch die wenigen Möbel, ein paar Matratzen, eine Kommode, eine Lampe, die er mit einer Autobatterie zum Leuchten bringt. Fließendes Wasser hat die Familie nicht, sie muss auf den Regen warten. Die Feuchtigkeit dringt dann zwar in die Bretterhütte, aber Abu Jalil kann auch Wasser sammeln in einem blauen Fass. Regen als Trinkwasser. Es sind die Nachbarn, die immer wieder Geld sammeln, damit Abu Jalil Milchpulver für seine 2 Monate alte Tochter kaufen kann und andere Lebensmittel. Die Familie ist zwar beim Flüchtlingshilfswerk der UN registriert, aber das zahle ihm, so Abu Jalil, nur $120 im Monat. Wie sollen wir davon leben, fragt Abu Jalil. In Syrien mögen wir durch eine Rakete umkommen, plötzlich. Hier verrecken wir langsam. Oft denke er darüber nach, nach Syrien zurückzukehren. Einzig eines halte ihn in Beirut, in seiner Bretterhütte, so Abu Jalil. Die Hoffnung, dass er und seine Familie es eines Tages schaffen, Libanon zu verlassen. Vielleicht, wie einer seiner jüngeren Brüder, nach Deutschland reisen kann.
Socken, Schlipse, Oberhemden, das geht ja alles gar nicht zu Weihnachten. Das wird aber trotzdem immer wieder gern verschenkt. Auch grässliche Herrenpullover und natürlich unpassende Unterwäsche. Wer das nicht morgen gleich umtauscht, am Samstag, wenn die Läden wieder aufhaben, der gibt die Sachen meist früher oder später in die Altkleidersammlung. Also zu den Klamotten, die man jetzt eh gerade aussortiert hat. Und dann kommt alles in den Sammelcontainer für den guten Zweck, also zum Beispiel auf nach Afrika. Was dort wohl aus den Altkleidern wird? In Nairobi hat Linda Staude einige davon gefunden.
30 Schilling, alles für 30 Schilling. Die Marktschreier auf dem Gikomba-Markt preisen ohne Pause die Klamotten auf den endlosen Wühltischen an. T-Shirts, Hosen, Wäsche, Schuhe. Die schickeren Kleider und feinen Anzüge hängen frisch gebügelt an jedem freien Fleckchen der engen Verkaufsstände. Ich verkaufe T-Shirts, weil es dafür eine Menge Kunden gibt. Der Preis ist unterschiedlich, mal 200 Schilling, mal 100. Das ist das Billigste. Macht umgerechnet gut 85 Cent. Mama Gathoni verkauft preiswert, aber geschenkt sind ihre T-Shirts nicht. Auch wenn sie ursprünglich vielleicht mal als Geschenk gedacht waren. Auf dem riesigen Markt gibt es ausschließlich Altkleider, viele davon für Bedürftige gespendet. Aber bis sie in Afrika ankommen, sind die milden Gaben längst eine Ware und hochbegehrt bei den Kunden. Wir kommen wegen der Qualität der Ware her und zweitens wegen der niedrigen Preise. Man bekommt gute Kleider für einen guten Preis. Secondhand kaufen ist keineswegs peinlich in Kenia. Arme Leute greifen genauso gerne zu wie die gut situierte Mittelschicht. Die Kleider kommen per Schiff nach Mombasa, zu großen Ballen gebündelt. Die Mitumba, wie sie auf Kiswahili genannt werden, haben der ganzen Branche ihren Namen gegeben. Es gibt sonst keine Jobs, deshalb verkaufe ich Mitumba. Ich habe Kinder und muss für sie sorgen. Ich kaufe verschiedene Sachen, Schuhe, Hosen. In meinem Stand ist alles bunt gemischt. In Kenia arbeiten rund 200.000 Menschen in der Branche, 10-mal so viele wie in der einheimischen Textilindustrie. Die leidet längst nicht so sehr unter den geschenkten Altkleidern aus Europa und den USA, wie von Kritikern seit 20 Jahren befürchtet. Textilfabrikmanager Rajab Itambo macht die Neuware zu Dumpingpreisen aus China oder Indien wesentlich mehr zu schaffen. Diese Billigimporte sind illegal, weil steuerfrei. Ihr Preis liegt noch unter unseren Selbstkosten. Das wirkt sich auf uns aus. Die asiatische Massenware macht auch den Mitumba-Verkäufern das Geschäft schwerer. Trotzdem werden in ganz Afrika jedes Jahr Altkleider im Wert von über 1 Milliarde Dollar importiert. Zur Freude ihrer Kunden, so Händlerin Anne Mburu. Weil es Originale sind. Wenn man ein gutes Stück erwischt, hält es lang. Und es ist unwahrscheinlich, dass jemand anderes dasselbe Design hat. Wir verkaufen Einzelstücke und das zu einem günstigen Preis.
Radfahren, Schwimmen, Joggen, so mancher hat heute schon damit begonnen, Gans und Marzipan wieder abzutrainieren. Im Spitzensport hingegen bewegte sich nichts. In Brasilien aber, da ist die Weihnachtspause eher kurz ausgefallen, denn nach der FIFA-Fußball-WM ist dort vor den Olympischen Spielen. Julia Segador hat aus einem Land berichtet zwischen zwei gigantischen Sportereignissen.
Immerhin, die Namen der Olympiamaskottchen stehen schon fest. Vinicius und Tom, benannt nach den beiden Bossa Nova-Legenden Vinicius de Moraes und Antonio Tom Jobim. Alles andere, außer dem Maskottchen, ist im Bau, im Fluss, im Entstehen. Durchaus zur Freude von IOC-Präsident Thomas Bach, der sich vor wenigen Tagen bei der IOC-Session in Monaco mit Blick auf Rio 2016 optimistisch zeigte.
For Rio, we're very happy to learn.
Was Rio anbelangt, sind wir sehr froh, dass jetzt, 20 Monate bevor die Wettkämpfe beginnen, 70% aller Brasilianer hinter den Spielern stehen. Es hat auch bei den Bauarbeiten der Sportstätten deutliche Fortschritte gegeben. Und wir glauben, dass die Spiele ein Erfolg sein werden. Der Optimismus beim IOC und auch beim Gastgeber ist groß. Und das hat vor allem mit der zurückliegenden Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Über Monate stand Brasilien in der Kritik. Die Bauarbeiten der WM-Stadien und der Infrastruktur waren im Verzug. Viele dachten, die WM würde in halbfertigen Stadien ausgetragen. Am Ende kam alles anders. Es gab ein Sonderlob für Gastgeber Brasilien und auch die FIFA atmete tief durch. Für Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff Grund genug, sehr selbstbewusst aufzutreten. Wir laden alle ein, wiederzukommen zu den Olympischen Spielen 2016, die wir ohne Zweifel mit derselben Kompetenz ausrichten werden wie diese FIFA-WM 2014. Ohne Zweifel, die erfolgreiche WM war eine Steilvorlage für die Olympiaplaner. Allerdings steht noch viel Arbeit bevor. Probleme macht der Golfplatz, mit dessen Bau erst begonnen werden kann, wenn alle Umweltauflagen erfüllt werden. Kopfzerbrechen bereitet den Organisatoren zudem der Zustand der Guanabara-Bucht vor Rio, in der die Seglerwettbewerbe stattfinden sollen. Die Bucht ist stark vermüllt. Bei vorolympischen Regatten trafen Athleten wie der 470er-Segler Ferdinand Gerz immer wieder auf Hindernisse, die mit dem Wettkampf auf dem Wasser nichts zu tun haben.
Ja, toter Hund, da hatten wir neulich. So ein Sessel, der mal rumgeschwommen ist. Wenn man da wohl dagegen fährt, behindert es natürlich enorm. Also jetzt gerade bei so einem Stuhl oder so, der halt aus Holz ist, geht eben auch das Boot kaputt oder Schwert und Ruder.
Zuletzt fanden Wissenschaftler in der Segelbucht sogar Superbakterien, die im Extremfall zu einer Antibiotikaresistenz führen können. Biologen empfahlen den Seglern schon mal, sich vorbeugend impfen zu lassen. Positiv dagegen, das Olympische Dorf nimmt langsam Gestalt an. Mehr als 200.000 freiwillige Helfer, sogenannte Volunteers, wurden bereits rekrutiert und auch die Finanzen scheinen zu stimmen. Schon jetzt, 20 Monate vor Beginn der Spiele, haben die Organisatoren mehr Sponsorengelder eingeworben als London bei seinen Olympischen Spielen vor 2 Jahren.
Und Julio Segador ist noch immer in Rio. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach dem Fest kommt das Wochenende. Machen Sie was draus. Einen schönen Abend wünscht Imke Markgraf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.